Marvin hat es gesagt, wir stehen am Start einer vierteiligen Predigtreihe. Und es wird gehen um unser Smartphone, um digitale Medien, um so, ja, das Feld, was irgendwie damit zusammenhängt. Und wir haben uns gedacht, wir machen das extra vor der Passionszeit oder das, was man auch Fastenzeit nennt, weil vielleicht merkt ihr, ihr wollt irgendwie in einem bestimmten Aspekt einen anderen Umgang. Und dann soll diese Predigtreihe so darauf vorbereiten, vielleicht sensibilisieren. Unsere Grundlage ist ein Buch von Toni Reinke, Wie dein Smartphone dich verändert. Und ich fange mal an mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Dieses Ding hier, das ist ein Wunderwerk der Technik. Also das ist ein Kalender, Karte, Kompass, Wecker, Kommunikationszentrale, Wissenszugang, Gesundheitstagebuch, Kamera, Medienzentrale, Kochbuch, das Tor zur unendlich weiten Welt. Das ist doch krass, oder? Was alles in diesem Ding drinsteckt. Und was Gott uns für einen Verstand gegeben hat, also dass Menschen sich sowas ausdenken, entwickeln und immer weiter verbessern können, ist doch irre. Aber es ist nicht nur das, ne? Es ist auch ein wirklich zeitfressender Mistkriepel. Es ist ein digitaler Vampir, der mir Leben und Kraft und Energie und Zeit aussaugt. Es ist eine Droge, die meinen Dopaminspiegel hochhält. Und wenn ich nicht dran bin, ihn absinken lässt. Es ist das HD-Tor zur uneigentlichen Welt, sozusagen zur Fiktion. Es ist dummerweise auch ein Hassverbreitungsinstrument. Und ich gebe es nicht gern zu, aber manchmal ist es auch so mein Trost in Not und Langeweile, ohne dass ich das gern will. Es ist ganz schön ambivalent, dieses Ding. Zweiseitig irgendwie. Gut und auch gefährlich. Und die Frage wird sein, wie können wir gut damit umgehen? Welche Möglichkeiten können wir nutzen? Was kann es leisten und was auch nicht? Wofür ist es auch nicht gut? Wie wird das Ding zu einem Werkzeug? Aber nicht zu unserem Beherrscher. Und das möchte ich mit euch und das möchten wir in den nächsten Wochen mit euch angucken. Und ich brauche kurz noch mal eure Aufmerksamkeit. Das ist wirklich wichtig für diese Predigt. Denn ihr braucht Mut. Ihr braucht Mut für diese Predigt und für diese Predigtreihe. Ganz offen und schonungslos auf euch selbst zu schauen. Aber das reicht nicht. Ihr braucht auch die Gewissheit, dass Gott euch gnädig ist. Dass er sich nicht angewidert abwendet. Er ist da, um euch aufzunehmen und in die Arme zu schließen. Seine Vergebung, die reicht auch bis in den digitalen Raum. Wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen Offenbarung gelesen, das letzte Buch der Bibel, die sieben Briefe, die da ganz am Anfang stehen, an damalige Gemeinden. Und was Jesus da macht, ist, er sagt den ganzen Gemeinden ganz genau und wirklich so richtig auf den Kopf zu, was er gut findet und wofür er sie kritisiert. Und mir ist nochmal ganz irgendwie neu und auch ehrlicherweise erschreckend deutlich geworden, unsere Taten und das, wie wir leben, das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf uns selbst, Auswirkungen auf die Menschen um uns herum und Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehung. Und deswegen lade ich euch ein, eben einmal sehr schonungslos und aber auch mit Gottes Gnade auf das Thema zu gucken und auf euren eigenen Umgang damit. Und ich möchte drei Beobachtungen mit euch teilen, die ich von dem Tony Reinecke habe aus seinem Buch. Das sind natürlich auch so gesamtgesellschaftliche Beobachtungen. Aber vielleicht wird es auch sehr persönlich. Und vielleicht auch nicht, dann legt es einfach beiseite. Punkt Nummer eins. Wir sind süchtig nach Ablenkung. Und er sagt, es gibt drei Gründe, warum wir uns ablenken. Und ich finde die super einsichtig. Die erste Ablenkung ist, nein, das erste, warum wir Ablenkung ist, suchen, ist, Arbeit uns vom Hals zu halten. Also wenn ich irgendwas machen muss, was ich nicht gerne mache, dann ist es schnell geschehen, dass ich mir ein YouTube-Video angucke oder irgendwas anderes mache und so denke, ah ja, kann ich auch noch später machen. Das Unliebsame und das Anstrengende einfach so mit einer kleinen Ablenkung beiseite kehren. Die zweite Sache, warum wir nach Ablenkung suchen, ist, um uns Menschen vom Hals zu halten. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich so Noise-Canceling-Kopfhörer. Die finde ich schon ziemlich großartig, weil die das Reisen irgendwie leichter machen, wenn man nicht alles von seiner Umgebung hört, sondern sich so einfach abschotten kann und in seinem eigenen Kleinen ist. Aber auch die tragen dazu bei, dass wir vielleicht gar nicht mehr mitkriegen, was passiert um uns rum. Und vielleicht ruft eine Situation, hey Matthias, du bist hier gefordert. Und ich höre es aber gar nicht, weil ich irgendwie abgelenkt bin. Oder wenn jemand beim Essen mit der Familie oder mit Freunden sein Handy rausholt und noch zwei Nachrichten schreibt, sagt es nicht eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hey, der du mit mir am Tisch sitzt, weißt du was? Du verdienst nur meine geteilte Aufmerksamkeit, nicht meine ungeteilte und volle Aufmerksamkeit. Und das Dritte, warum Ablenkung manchmal auch irgendwie, warum wir es auch suchen und brauchen, also wir können auch nicht ohne Ablenkung leben, ja? Also das wäre eine Illusion. Und es hat auch, zu jeder Zeit gab es Ablenkung. Nur jetzt ist sie halt super einfach verfügbar. Ein drittes, warum wir uns ablenken, ist, wir schieben Gedanken an die Ewigkeit, an unsere eigene Endlichkeit und Begrenztheit und an Gottes Plan weit von uns weg, um uns nicht damit zu beschäftigen. Denn gerade in stillen Momenten, in Langeweile, da steigen vielleicht so Gedanken hoch, die wir auch gar nicht wollen. Oder wir merken vielleicht, dass in Seiten an uns, ja, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wäre irgendwie anstrengend. Und dann ist es mit einer Ablenkung schnell beiseite geschoben. Ich merke für mich ganz persönlich, wenn ich viel Ablenkung in meinem Leben, in meinem Alltag habe, dann denke ich nicht mehr darüber nach, was Gott für mein Leben will. Das ist also so ein Teil Ablenkung. Und wenn wir dann vielleicht anfangen, so ein Ablenkungsmanagement zu betreiben, also uns zu überlegen, wofür will ich unabgelenkt sein? Wo will ich fokussiert sein? Was ist mir wirklich wichtig? Ich glaube, da ist echt viel zu holen. So einem fokussierten und zielgerichteten Leben, wenn ich weiß, das ist mir wichtig, dafür lebe ich. Ein Leben mit einem reduzierten Maß an Ablenkung hat das Potenzial, dass ich mehr im Einklang mit mir selbst bin, weil ich weiß, was mit mir los ist, was mich gerade bewegt. Weniger Ablenkung gibt mir hoffentlich auch die Offenheit zu sehen, was um mich herum passiert, wo ich gebraucht werde. Vielleicht kannst du dich fragen, wo, ganz konkret wo, könntest du weniger Ablenkung gebrauchen und mehr dieses Fokussierte? Ein zweiter Punkt, was so das Smartphone, digitale Medien mit uns machen und mit unserem Umgang mit der Welt ist, der Tony nennt es, wir ignorieren Fleisch und Blut. Wir ignorieren, dass wir Menschen sind mit einem Körper, mit Leiblichkeit. Und sein erstes, woran er es deutlich macht, ist, an Statistiken zum Autofahren und gleichzeitigen Nachrichten schreiben, ob jetzt SMS oder was auch immer. Aber irgendwie, wir wissen, das ist wahrscheinlich nicht gut. Die Statistik sagt, fahren und gleichzeitig nebenbei zu texten macht einen Unfall 23 Mal wahrscheinlicher, als wenn wir konzentriert fahren. Und er bringt es irgendwie ziemlich hart auf den Punkt. Er sagt, Tippen beim Fahren und unschuldiges Blut an unseren Händen haben mehr miteinander zu tun, als uns lieb ist. Ich finde, das sticht ganz schön. Also, das ist nicht wirklich angenehm, das zu hören. Aber was wir da tun, ist, wir ignorieren unseren Nächsten, der uns auf der Straße entgegenkommt, zugunsten von jemandem, der weit weg ist, der irgendwie von uns entfernt ist, aber mit dem wir gerade in Verbindung bleiben wollen. Und dann macht er noch was ganz anderes, also noch einen zweiten Punkt quasi in diesem auf. Im digitalen Raum, da sind wir nur teilweise zugegen. Denn da fehlen Sachen von unserer Persönlichkeit, nämlich ja, unsere Körperlichkeit. Wir nehmen weniger wahr. Also ich finde es super, was wir für Möglichkeiten haben, dass wir mit Video anrufen, irgendwie dass ich Kontakt mit meiner Familie haben kann. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich sie wirklich besuchen kann. Das ist irgendwie nochmal eine andere Qualität, dann nehme ich sie ganz anders wahr. Und im digitalen Raum, das merken wir leider auch irgendwie so für die ganze Gesellschaft und vielleicht auch jetzt gerade schon im Wahlkampf und auch davor, es ist leichter, in einen digitalen Raum hinein irgendwas aggressiv zu schreien, wenn die Person nicht live da ist, wenn sich der Angriff so irgendwie einfach, naja, auch so in die Anonymität richtet. Und das, ja, merken wir, das führt zu einer Radikalisierung von Sprache, von Umgangsformen. Zorn kann sich so epidemieartig ausbreiten. Das sind Folgen, wenn wir nicht mehr im Blick haben, dass wir Menschen sind. Menschen mit allem, was wir sind. Und eben nicht nur Avatare, Bilder, Benutzernamen im Internet. Deswegen ist, glaube ich, so die Herausforderung, das wieder in den Blick zu nehmen. Wir sind Menschen mit Fleisch und Blut, mit Leib, mit allem, was dazugehört. Und das Coole ist, das hat sich Gott ausgedacht und der hat das voll mit reingenommen. Also Jesus hinterlässt ja seinen Jüngern und uns zwei Dinge, wie wir ihm begegnen können. Also oder das, was wir Sakramente nennen, nämlich Abendmahl und Taufe. Und es sind zwei sehr körperliche Sachen. Bei der Taufe wird man mit Wasser übergossen, ins Wasser eingetaucht, je nachdem. Und beim Abendmahl nehmen wir Brot und Wein oder Traubensaft zu uns und darin ist Jesus gegenwärtig. Sehr körperliche Sachen. Und dann fand ich es so cool zu entdecken, Paulus und Johannes, die schreiben an Gemeinden Briefe. Das heißt, sie nutzen das Kommunikationsmittel der damaligen Zeit. State of the art, ein Brief. Und was schreiben sie an die Gemeinden? Unsere Freude wird dann vollkommen sein, wenn wir euch besuchen kommen. Das finde ich so eine coole Verheißung, oder dass da so viel drinsteckt. In Gemeinschaft ist so viel Freude erlebbar, da ist so viel Möglichkeit. Da nehmen wir so viel mehr wahr durch Augen, durch Mimik, da wir unsere Arme sind, durch Stimmnuancen. Wir können gemeinsam lachen, weinen, schweigen. Alles leichter, wenn wir uns ganz real begegnen. Ist viel, oder? Ich habe noch einen Punkt. Wir lechzen nach unverzüglichem Beifall. Wenn man sich so online darstellen kann, dann sucht man sich auch gern so Bestätigung und Anerkennung durch andere. Ehrlich gesagt dachte ich eine Weile, dass ich da relativ immun bin. Und dann habe ich gecheckt, nee, bin ich nicht. Also, wenn ich dann doch mal irgendwie so einen Status bei WhatsApp hatte, habe ich schon nachgeguckt, no, wer hat das jetzt alles gesehen? War schon 43 Leute innerhalb der ersten halben Stunde. Also, ist ja auch irgendwie cool, bestätigt zu werden oder zu merken, hey, Leute finden es wichtig. Wir suchen nach Aufmerksamkeit, nach Beachtung und am besten in grenzenlosem Maß. Und vielleicht habt ihr es auch schon festgestellt, so eine Aufmerksamkeit ist nur ein unfähiger Ersatz für wirkliche, wahre Vertrautheit und Freundschaft. Und ich glaube, da liegt irgendwie eine Aufgabe an uns drin. Weniger diese Bestätigung von, naja, irgendwie so virtuell zu suchen oder eben online. Und mehr in Freundschaften, in Beziehungen zu investieren, die halten, die uns Dinge zurückgeben und wo wir aber auch in andere investieren. Und so soziale Medien und diese Bestätigung, das kann einen ganz schön krassen irgendwie Zug auf uns haben oder dass wir vielleicht auch abhängig davon sind. Und da möchte ich euch nochmal konfrontieren und herausfordern. Ich fand es ehrlich gesagt richtig hart, als ich es gelesen habe. Aber ich will es euch trotzdem zumuten. Nämlich frei nach Matthäus 37, da sagt Jesus, wer seine sozialen Medien mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Und es ist wirklich hart, das so auf den Punkt zu bringen. Aber ich denke, da ist was dran. Und die Chance ist, dass wir unsere Anerkennung nicht vor einem großen, weil digitalen Publikum suchen, sondern dass wir sie bei Gott suchen. Dass wir uns von ihm bestätigen und lieben lassen. Die Chance ist, dass wir reale Gemeinschaft suchen. Dass wir in realer Gemeinschaft auch merken, wo wir begrenzt sind, wo wir Veränderung brauchen aber vielleicht, wo wir auch in Demut akzeptieren müssen, wer wir sind. Wo wir nicht das irgendwie Dinge von uns ausblenden können, was wir online relativ gut können, wo wir einfach Dinge von uns wegschneiden. Und dafür brauchen wir christliche Gemeinschaft, Gemeinde. Denn dort begegnen wir anderen Menschen, auch anderen Meinungen und Themen, auch Dingen, die wir uns nicht aussuchen. Und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin. Potenzial, selber zu reifen und zu wachsen. Und nun, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr es irgendwie eine erdrückende Diagnose. Und wenn du jetzt im Kopf hast, oh, ich will ganz viele Dinge ändern, dann nimm dir vielleicht einen Punkt raus. Und vor allen Dingen ermutige ich dich, such dir oder frag dich, warum? Wozu will ich denn Dinge verändern? Was soll am Ende bei rauskommen? Denn wenn wir einfach so drauf losgehen und sagen, ja, ich will Dinge lassen, das funktioniert am Anfang wahrscheinlich. Aber zu wissen, warum man etwas macht oder auf ein Ziel hin, das kann einen viel länger tragen. Das kann einen durch einen ganzen Veränderungsprozess tragen. Und nochmal, ihr seid nicht allein. Wir sind nicht allein mit unseren Begrenzungen, mit unserem Versagen. Gott ist da mit seiner Liebe. Und es ist auch seine Liebe, die unser Leben gestalten und unser Ändern gestalten will. Wir sind hier in einer Gemeinschaft von Sündern, von Leuten, die es nicht immer auf die Reihe kriegen. Aber wir haben einen wunderbaren Erlöser. Einen, der die Welt in Händen hält, der alles kann. Und damit bin ich am Ende meiner Diagnose, meiner Beobachtung. Und ich möchte gern euch noch einen Moment der Stille geben, einen Raum geben. Entweder, dass ihr nochmal über Dinge nachdenkt, dass ihr mit Jesus ins Gespräch kommt. Genau. Kurze Stille. Jesus, ich bitte dich, komm du hinein in unser Denken und Überlegen, in unser Leben, in unseren Umgang mit dem, was wir gerade gehört haben. Und ich bitte dich, dass du deine Gnade groß machst, dass du dich selbst groß machst. Amen. Und nochmal einen Nachsatz nur. Es geht nicht darum, dass wir alle Dinge richtig machen, dass wir ein richtig gut aussehendes, frommes Leben führen. Es geht darum, dass Gottes Liebe in unserem Leben zum Ziel kommt und dass er Raum hat in uns. Deswegen predigen wir auch so harte Themen.